wir sind ja in unserer Kingdom Come-Serie. Kingdom Come, das Reich Gottes bricht herein. Und wir gehen durch die Apostelgeschichte. Ich weiß gar nicht, wie viel die Predigt das jetzt schon ist in der Serie. Wir haben es bis jetzt geschafft bis Kapitel 7, bis zum Ende von Kapitel 7. Und wir haben uns schon sehr viel angeschaut und ich werde nicht, jetzt ist unmöglich, jetzt alles noch einmal zusammenzufassen, aber ein paar Aspekte möchte ich herausheben. Wir haben uns angeschaut, wie Jesus in den Evangelien das Reich Gottes verkündet hat mit Wort, also mit den Worten, die er gesagt hat und mit Tat, also mit den Sachen, die er getan hat. Und in der Apostelgeschichte sehen wir ganz genau dasselbe, dass die Jünger dasselbe machen. Sie verkünden das Evangelium, die gute Nachricht vom Reich Gottes mit Worten und mit Taten. Und zwar, es geht auch sehr stark um das Reich Gottes, deswegen heißt die Serie auch Kingdom Come. In der ersten Predigt, die auch auf YouTube ist, könnt ihr das noch genauer sehen, was das bedeutet, was das auf sich hat mit dem Reich Gottes und warum es in der ganzen Apostelgeschichte um das Reich Gottes geht. Aber ganz kurz gesagt, wie in dem Vater unser Gebet, wo wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Darum geht es bei dem Reich Gottes. Nämlich Gott will uns als Christen, als Nachfolger von Jesus, als seine Kirche, als sein Leib, er will uns verwenden, dass durch uns sein Reich hereinbricht in unsere Umgebung, in unsere Welt. Das heißt, dass himmlische Zustände sich breit machen um uns herum, in unserer Welt. Darum geht es beim Reich Gottes. Und ein Reich hat einen König, ja, der König heißt Jesus, er sitzt auf dem Thron. Ein Reich hat ein Volk, das Volk ist jeder, der zu Jesus gehört, der dieses Evangelium angenommen hat. Der gehört zum Volk Gottes. Ein Reich hat einen König und ein Volk und ein Reich hat einen Herrschaftsbereich. Und der Herrschaftsbereich ist in dem Fall kein Land oder so, ja, sondern der Herrschaftsbereich ist überall, wo sein Wille getan wird, wo Versöhnung passiert, wo Krankheit geheilt wird, wo Menschen Gott kennenlernen, wo die Effekte von der Trennung von Gott zerstört werden. Und die Effekte von der Trennung von Gott sind Krankheit, Armut, Umweltzerstörung, Beziehungszerbruch und einfach alles, was bewirkt, dass Menschen und die Schöpfung nicht gedeihen. Und es ist die gute Nachricht ist, dass Gott uns mit sich versöhnt hat durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und dadurch kann jetzt durch uns sein Reich hereinbrechen. Und darum geht es in der Apostelgeschichte. Letztes Mal haben wir uns angeschaut, wie, es war eine Marathon-Predigt, aber ich finde, es war richtig genial. Sie ist diese Rede vom Stephanus, bevor er gesteinigt worden ist, durchgegangen. Und das war fast wie ein, vom Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel, so auf die Art. Also es war wirklich ein großer Blick auf die ganze Geschichte Gottes. Und ich werde jetzt die letzten zwei Verse noch lesen von Kapitel 7, damit wir da wieder einsteigen und dann schauen wir weiter. Und zwar Kapitel 7, Vers 59 bis 60. Das ist jetzt natürlich nicht so ein Hoch, mit dem ich anfange, aber sie steinigten den Stephanus. Der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Und das haben wir uns letzte Woche angeschaut. Und jetzt geht es weiter. Und wir sehen, was jetzt direkt passiert im Anschluss daran. Kapitel 8, Vers 1. Saulus aber, der auch Paulus genannt wird, den man dann von nachher auch so bald kennenlernen wird, Saulus willigte in seine Tötung mit ein. An jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Wahnsinn, also eine Riesenverfolgung startet. Und was wir da nicht lesen ist, Gott, wie hast du das jetzt zulassen können? Uns geht so schlecht. Wir haben uns gedacht, wenn wir dir das nachfolgen, dann wird alles gut und jetzt passiert das, ist ja furchtbar. Ich meine, wir können uns schwer reindenken in sowas. Die meisten Christen der Welt können sich gut reindenken in sowas, in den meisten Teilen der Welt. Bei uns im Westen tun wir uns schwer damit, wie wirkliche Verfolgung ausschaut. Aber stell dir vor, wenn du Kinder hast, deine Kinder sind jetzt von dir getrennt. Ja. Oder vielleicht dein Ehemann, dein Partner oder ein guter Freund von dir oder weiß ich, deine Eltern, Leute, die du lieb hast, kommen jetzt ins Gefängnis, werden abgeführt, werden vielleicht geschlagen, gepeitscht. Dann stell dir diese Szene vor. Sagen wir, bei uns in der Vineyard Linz, jeder Zweite, jeder Dritte ist auf einmal im Gefängnis, wird irgendwie. Wir können uns da schwer hineindenken. Und doch hören wir dann nicht wirklich so eine Reaktion von, wir Armen, du hast doch gesagt, alles wird gut und jetzt passiert das. Wie können wir noch sagen, du bist gut und so. Nichts von dem. Stattdessen steht in Vers 4, die gingen jetzt umher, also die sind geflohen, viele von ihnen, und haben das gleich verwendet als Gelegenheit, um das Wort zu verkündigen, das heißt, um von Jesus zu erzählen, um von seinem Reich zu erzählen. Und ich denke, auch wenn wir keine direkte Erfolgung erleben, können wir schon einiges davon lernen. Wir verwenden oft das Bild, und das haben wir auch am Anfang, in der ersten Predigt habe ich das auch erwähnt, wir wollen die Apostelgeschichte als Armee lesen, als Armee, durch die das Reich Gottes hereinbrechen soll in diese Welt. Und wir verwenden das Bild von einer Armee auch, dass wir als Kirche eine Armee sind, durch die das Reich Gottes hereinbricht. Und der John Wimber, einer der Pioniere oder der Pionier der Vineyard-Bewegung, hat das Folgende gesagt. Eine falsche Vorstellung des Evangeliums wird Christen hervorbringen, die falsche Einstellungen haben oder die im besten Falle schwach sind. Das ist heute nur allzu oft der Fall. Statt des Rufes zur Herrschaft Christi und zum Eintritt in seine Armee, hören die Menschen ein auf das ego-gemünztes Evangelium. Komm zu Jesus und lass dir in dieser oder jener Not von ihm helfen. Lass dir ein erfülltes Leben geben, schöpfe deine Möglichkeiten aus. Das ist nicht das Evangelium vom Reich Gottes, das Christus verkündigte und für das man einen hohen Preis zahlen muss. Wer sein Leben, jetzt zitiert er Jesus, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Das ist aus Markus 8, Vers 35, was Jesus sagt. Und ich denke mir, dieses Zitat trifft es sehr gut. Ja? Man sieht, diese Christen, denen ist nicht darum gegangen, dass sie irgendwie Jesus verwenden, um zum Beispiel ihren Komfort zu bewahren. Ja? Dass das Leben so passt, wie sie es sich vorstellen. Sondern ihnen ist darum gegangen, das Reich Gottes auszubreiten. Es ist ihnen um ihn gegangen. Er hat alles für uns gegeben und deswegen leben wir jetzt für ihn. Auch darüber hat die Gita beim Abendmahl geredet heute. Und heute werden wir uns eigentlich so drei Szenen anschauen in der Apostelgeschichte Kapitel 8, wie das ganz konkret ausschaut. In zwei davon geht es um den Philippus und deswegen möchte ich ihn schnell vorstellen. Es geht jetzt nicht um den Apostel Philippus, sondern um einen von diesen sieben Leitern, die es vor zwei Predigten gegangen ist. Nämlich, ich werde euch daran erinnern, in Apostelgeschichte 6, Vers 5 steht, sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, also der dann gesteinigt worden ist, und Philippus und dann sind noch die anderen Namen, die da eingesetzt werden. Also der Philippus ist einer von denen. Und was für Leute waren das? Das sehen wir in Vers 3. Da steht, Leute mit gutem Ruf, vom Heiligen Geist erfüllt und die Weisheit besitzen. Das heißt, wir wissen, der Philippus war einer, der hat einen guten Ruf gehabt in der Kirche, der war vom Heiligen Geist erfüllt, der hat Weisheit besessen. Und er ist so, ich habe ein bisschen nachgeforscht und ich bin mir ziemlich sicher, er ist die einzige Person, die in der Bibel als Evangelist bezeichnet wird. Und zwar ist es in Kapitel 21 von der Apostelgeschichte. Da steht, am folgenden Tag aber zogen wir, das ist dann der Paulus mit seinen Begleitern, das ist eben eher schon gegen Ende der Apostelgeschichte hin, zogen wir aus und kamen nach Caesarea. Und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der von den sieben war, und blieben bei ihm. Dieser aber hatte vier Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Also dieser Philippus war ein Evangelist, das heißt, er hat eine Leidenschaft und Begabung dafür gehabt, die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. Und er wird als Evangelist bezeichnet. Und heute geht es eben viel früher, ja, also nicht, wo er da schon in Caesarea wohnt mit seinen Töchtern, sondern viel früher, wo er im Prinzip fliehen muss aus Jerusalem. Und da steigen wir ein in Vers 5. von Kapitel 8. Und jetzt werden wir quasi in die erste Szene einsteigen, die wir uns heute anschauen. Vers 5 bis 13, ich lese mal vor. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Ein Mann aber mit Namen Simon befand sich vorher in der Stadt. Der betrieb Magie und brachte das Volk von Samaria außer sich, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei. Dem hingen alle, vom Kleinen bis zum Großen, an und sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie hingen ihm an, weil er sie lange Zeit mit den Magierkünsten außer sich gebracht hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Auch Simon selbst glaubte, und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Okay, also zuerst einmal, wir sehen da gleich einmal am Anfang, wie der Philippus evangelisiert. Ja, also das ist natürlich ein Wort, das jetzt nicht sehr beliebt heutzutage ist, aber was das eigentlich bedeutet ist, dass er diese gute Nachricht weitergibt. Er evangelisiert mit Wort und Tat, was ich vorher erwähnt habe, wie es auch Jesus gemacht hat. In Vers 5 sehen wir, er geht hinab in eine Stadt Samarias und predigt. Und übrigens, das ist das Erste, was wir jetzt sehen nach der Verfolgung. Also sie müssen fliehen, und was sehen wir als Nächstes? Er geht halt und predigt. Also das finde ich auch ziemlich erstaunlich. Das ist quasi das, was er jetzt gleich macht. Und ich denke mir, auch wir wollen Leute sein, die diese Haltung haben. Ja? Ich möchte, dass alles, was mir geschieht, ob das jetzt ich als schön empfinde oder als schwierig empfinde, möchte ich, dass Gott es in mir verwendet, letztlich, damit seine gute Nachricht durch mich ausgebreitet wird. So möchte ich leben, und ich denke, so möchte Jesus, dass wir alle leben. Ganz kurz noch, er geht nach Samarien. Die Samariter waren keine Juden, die waren so eine Mischung eigentlich, ein Mischvolk, und auch von der Religion her war das recht gemischt, und damals war sehr viel Verfeindung zwischen den Juden und den Samaritanern. Und ich finde es auch erstaunlich, wir haben ja auch vor zwei Predigten über dieses Interkulturelle geredet, wie wichtig das Gott ist. Und jetzt sehen wir quasi den nächsten Schritt, dass jetzt geht es darum, dass Menschen erreicht werden, die nicht Juden sind. Und auch das ist sehr spannend. Okay, und dann, er predigte ihnen Christus. Da haben wir gleich das Wort. Ja? Also er predigt ihnen Christus. Und wir sehen in Vers 6, die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde. Und wie haben sie darauf geachtet? Da steht es, indem sie zuhörten. Also das heißt, da geht es ums Wort, ja, sie haben zugehört. Aber sie haben auch auf eine andere Art noch darauf geachtet, was geredet wurde, nämlich, es steht als Nächstes da, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Und da haben wir jetzt diese Werke vom Reich Gottes. Und das heißt, wir sehen, sie haben jetzt zugehört seiner Botschaft, durch seine Worte, indem sie zugehört haben und indem sie zugeschaut haben, dem, was er gemacht hat. Und was hat er gemacht? Das steht gleich im nächsten Vers. Erstens, er macht Befreiungsdienst, das heißt, er wirft Dämonen aus Menschen raus. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, steht in Vers 7. Und dann steht auch in Vers 7, dass er heilt. Ja, da steht, viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Also da sind es zwei Sachen erwähnt. Das heißt nicht, dass das nur die einzigen zwei Sachen sind, die man machen kann. Aber das sind einfach zwei Dinge, wo das Reich Gottes hereinbricht, sichtbar. Und ich glaube, das ist für mich wieder so eine Bestätigung. Es braucht das Wort und es braucht die Tat. Wir brauchen beides, die zusammenarbeiten. So hat Jesus gemacht. Und das ist sein Gedanke für uns als Christen, wie das passieren soll. Und übrigens, wenn der Philippus Evangelist genannt wird, dann glaube ich, können wir wirklich darauf aufpassen, wie er das gemacht hat. Ja, weil er es klarerweise von der Bibel her als Experte dokumentiert. Der John Wimber nennt diese Art von Evangelisation, wie es Jesus gemacht hat, nämlich wo Worte und Taten zusammenspielen, eine Einheit ergeben. Power Evangelism, also vollmächtige Evangelisation. Ja? Und ich habe da auch noch ein Zitat, das ist von ihm, aus einem Buch, das auch vollmächtige Evangelisation heißt. Das Buch ist leider auf Deutsch schwer zu finden. Es gibt gebrauchte Kopien online und ich möchte euch ermutigen, es ist ein extrem gutes Buch. Also wenn ihr das finden könnt online, kauft euch das und lest das. Es ist so, so gut. Und er sagt da, mit Power Evangelism, also vollmächtige Evangelisation, meine ich eine Darstellung des Evangeliums, die für den Verstand zu begreifen ist, die aber auch Elemente enthält, die nicht vom Verstand erfasst werden können. Die Verkündigung des Evangeliums wird von sichtbaren Erweisen der Macht Gottes begleitet, von Zeichen und Wundern. Power Evangelism ist eine spontane, vom Geist eingegebene und bevollmächtigte Darlegung des Evangeliums. Übernatürliche, sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes gehen ihr voraus und unterstützen sie. Durch diese übernatürlichen Zeichen erleben Menschen die Gegenwart und Macht Gottes. Okay, also es geht nicht darum, dass wir jetzt alles perfekt irgendwie erzählen und wen mit der Kraft unserer Logik überzeugen. Ja, es geht darum, was Gott am Machen ist. Und er will uns verwenden, um sein Mundstück zu sein sozusagen und auch um seine Hände zu sein. Er will durch uns wirken. Und was ist dann das Resultat von Power Evangelism? Das sehen wir in Vers 8. Es war große Freude in jener Stadt, steht da. Und wir kennen diese Freude, oder? Erstens, wir kennen es von uns persönlich. Ich persönlich, wie viele von euch wissen, ich bin gläubig aufgewachsen. Ich kann mich nicht erinnern an eine Zeit, wo ich Jesus nicht gekannt habe. Und trotzdem kenne ich diese Freude, dass ich ihn bei mir habe, dass ich seine Gegenwart erlebe, dass ich ihn kenne und ihn spüre. Andererseits weiß ich, dass wer wie die Jeder, die zum Beispiel als Teenager zum Glauben gekommen ist und sich daran erinnern kann, wie es ohne ihn war, oder viele von euch, die auch später zum Glauben gekommen sind an Jesus und es erst dann erlebt haben, wie das mit ihm ist, dass ihr noch einmal eine ganz besondere, ein besonderes Bewusstsein dafür habt, wie toll diese Freude ist und was für einen Unterschied es macht, ihn zu kennen und ihn zu erleben. Und ihr kennt diese Freude von euch, aber wir kennen auch diese Freude, wenn wer anderer zum Glauben kommt. Ja? Ich liebe das zum Beispiel im Alpha-Kurs, wenn Menschen anfangen, ihm zu begegnen und das alles neu entdecken. Das ist wunderbar, das ist eine große Freude. Wir haben erlebt im letzten Alpha-Kurs, dass eine Person, die einfach langsame Schritte in seine Richtung genommen hat. Und dann hat diese Person auch erlebt, wie Gott diese Person ganz intensiv berührt hat, wie der Heilige Geist sie berührt hat. Und das sind so Momente, die lösen nicht nur bei der Person Freude aus, sondern bei uns, die wir das sehen. Ja? Es ist das Schönste in der Welt, wenn wir sehen, dass Leute sowas vielleicht sogar zum ersten Mal erleben. Also wir kennen diese Freude und da war große Freude in der Stadt. Und dann sehen wir, viele ließen sich taufen. In Vers 12 sehen wir das. Als sie dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und den Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Und Taufe ist das Zeichen davon, dass das alte Leben mit Jesus am Kreuz gestorben ist und dass das neue Leben mit ihm auferstanden ist und dass wir dieses neue Leben in ihm haben. Taufe ist was Wunderbares und wir haben auch vor ein paar Wochen hier drei Taufen gehabt. Und wieder, wir kennen diese Freude und es ist wunderbar. Und was wir auch sehen, was da passiert, also da passiert Freude, da passieren Taufen, es passiert noch was. Nämlich, wir sehen, wie Machtstrukturen des Reiches der Finsternis überwunden werden. Das Reich der Finsternis ist quasi das Gegenstück vom Reich Gottes. Ja? Also beim Reich der Finsternis, das verursacht Krankheit. Im Reich Gottes kommt Heilung. Vom Reich der Finsternis kommt Krankheit. Vom Reich Gottes kommt Versöhnung, vom Reich der Finsternis kommt Streit und Krieg. Also das Reich der Finsternis ist aktiv in der Welt und hat auch Machtstrukturen. Und wir sehen da in Vers 9, ich lese es nochmal vor. Ein Mann mit Namen Simon befand sich vorher in der Stadt. Der betrieb Magie und brachte das Volk von Samaria außer sich, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei. Dem hingen alle, vom Kleinen bis zum Großen, an und sagten, Dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie hingen ihm an, weil er sie lange Zeit mit den Magierkünsten außer sich gebracht hatte. Also der hat es nicht nur irgendwie so Zaubertricks gemacht, ja, sondern da geht es wirklich um etwas Okkultes, da geht es um geistliche Mächte, die nicht von Gott sind. Und dann steht in Vers 13, auch Simon selbst glaubte, und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus, und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Also wir kommen davon in Vers 10, dieser ist die Kraft Gottes, hin zu erstaunt über die wahre Kraft Gottes. Wir kommen von in Vers 11, wo steht, dass seine Kraft die Leute außer sich bringt, zu Vers 13, wo steht, dass er außer sich ist, wie er sieht, was der Heilige Geist macht. Aber, wie wir dann nachher sehen werden, ist dieser Simon noch immer von der übernatürlichen Kraft geblendet, statt von dem, der die Kraft, also von Gott, von dem die Kraft kommt. Also er schaut noch immer auf die Sachen, die passieren, und nicht auf den, der die Sachen macht. Okay, also das war jetzt die erste Szene von Philippus. Okay, jetzt kommen wir zur zweiten Szene. Zum Einstieg, wir haben vorher, vor zwei Predigten, wo es auch um das Interkulturelle gegangen ist, gesehen, wie sie gerungen haben um diese Einheit in der Kirche. Und das ist jetzt ein bisschen auch Thema. Ich lese in Vers 14 weiter. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, also die Apostel für die neuen Christen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Also erstens, ich habe schon erwähnt, die Samaritaner und die Juden waren eigentlich verfeindet. Jetzt kommen lauter Samaritaner zum Glauben. Ihr seht, wie das vielleicht ein Problem sein kann. Und da sehen wir, wie Gott auch wieder sicher geht, dass da diese Kirche Einheit hat. Ja? Und das war ganz wichtig für die Ausbreitung der Kirche und des Evangeliums. Eine Frage wirft sich da oft auf bei dieser Stelle, nämlich wie kann das sein, dass die nicht den Heiligen Geist gehabt haben? Ich meine, haben sie den Heiligen Geist gehabt oder nicht? Sie waren doch gläubig und wir wissen, du kannst nur durch den Heiligen Geist wirklich gläubig werden und zu Jesus gehören. Und wie funktioniert das? Oder ich meine, das ist eine Frage, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man das liest. Zuerst einmal, dann stellt man sich vielleicht diese Frage. Und ich würde sagen, auf die Frage, haben sie den Heiligen Geist oder nicht, gibt es eine Ja- und eine Nein-Antwort. Und ich möchte es kurz euch beide erklären. Erstens einmal die Ja-Antwort. Die Ja-Antwort ist, natürlich haben sie den Heiligen Geist. Sie haben an Jesus geglaubt, sie wurden getauft. Im Titusbrief, Kapitel 3, steht das Folgende, und das ist an Christen geschrieben. Da steht, einst waren auch wir, also wir Christen, unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander hassend. Okay, das ist so eine Beschreibung von, wenn man unter dem Einfluss des Reichs der Finsternis ist. Die Bibel nennt es auch Sklave der Sünde oder sie nennt es auch, sie vergleicht es mit dem geistlichen Tod. Deswegen brauchen wir Jesus. Dann steht, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, also nicht, weil wir so tolle Sachen gemacht haben, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Also da ist nur ein Beispiel von vielen im Neuen Testament, steht ganz klar, dass das, was in uns passiert, wenn wir an Jesus glauben, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat, macht es möglich. Und das, was dann eigentlich in uns passiert, macht der Heilige Geist in uns. Das heißt, ohne Heiligen Geist geht das gar nicht. Das heißt, natürlich haben sie den Heiligen Geist gehabt. Aber es gibt auch eine Nein-Antwort. Und die Nein-Antwort ist eigentlich recht simpel. Es gibt dieses bevollmächtigende Erleben von der Gegenwart Gottes, vom Heiligen Geist, der uns füllt und bevollmächtigt, uns ausrüstet, um die übernatürlichen Werke von Jesus durch uns zu tun. dieses Erfülltsein vom Heiligen Geist. Ich habe in der ersten Predigt wieder also von dieser Serie darüber geredet, wie die Begriffe verwendet werden, von mit dem Geist gefüllt und Geistestaufe, und an unterschiedlichen Stellen der Bibel werden die Begriffe auch unterschiedlich verwendet und wie es in der Apostelgeschichte gemeint ist. Aber im Grunde, da geht es darum, dieses Erlebnis, das die Jünger zu Pfingsten gehabt haben, das die seit Pfingsten immer wieder gehabt haben, auch in der Apostelgeschichte sieht man es immer wieder, wie das passiert, diese bevollmächtigende Füllung des Heiligen Geistes, wenn er kommt und uns mit seiner Kraft füllt und sein Feuer brennt in uns. Und es ist diese bevollmächtigende Füllung vom Heiligen Geist, die sie da noch nicht gehabt haben. Und das Interessante ist, wie haben sie dann den Heiligen Geist empfangen? Ja? Wie haben sie diese Füllung erhalten? Haben sie das gekriegt von den Aposteln oder von Gott? Das ist mal wieder so ein Konundrum irgendwie, weil es braucht es, dass die Apostel hinkommen, die legen die Hände auf. Also wo haben sie es her? Erstens mal, sie haben es natürlich von Gott bekommen. In Vers 15 steht, als die Apostel hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Also sie haben gebetet. Okay, ich meine, ich weiß, es ist eh irgendwie klar, dass es von Gott kommt, aber ich will es nur ausdrücklich sagen. Sie haben gebetet und der Heilige Geist ist gekommen. Aber es hat auch die Apostel gebraucht. Vers 17. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Was heißt es, dass der Heilige Geist über Zoom nicht kommen kann? Haben wir ein Problem mit unserem Online-Hub, ja, oder mit unserem Online-Alpha? Überhaupt nicht. Ich meine, heißt es, dass Gott sich nur durch Menschenkörper bewegen kann, so wie durch Strom, durch ein Kabel oder so? Auch überhaupt nicht. Und ich glaube, manchmal dürfen wir nicht so sehr wie westliche Menschen denken. Ja? Westliche Menschen, wir denken, warum legen die jetzt die Hände auf? Ist es, damit da irgendwie das fließen kann? Oder was genau macht Gott mit der Sache, damit das ganz genau so funktioniert? Aber so ist die Bibel nicht und so ist Gott nicht. Ja? Gott ist eine Person. Und er arbeitet auf die Art und Weise. Und wir können ihn kennenlernen und mitmachen mit dem, wie er Sachen macht. Ja? Und manchmal macht er auch Sachen auf andere Art und Weise. Und es ist ganz okay. Er arbeitet gern auf die Art und Weise. Und wir legen gern die Hände auf, weil wir Gott kennen und er arbeitet so. Also in der Ministry Time nachher werdet ihr sehen, wir legen einander die Hände auf und beten füreinander. Und Gott wirkt auf die Art und Weise. Und gleichzeitig erleben wir beim Online-Alpha, dass Menschen vom Heiligen Geist erfüllt werden und wir berühren nicht mal den Bildschirm. Okay. Also Gott ist Gott und er arbeitet, wie er arbeiten will. Und auch ist hier Autorität wichtig. Ja? Also ich habe schon gesagt, sie wollen die Einheit wahren und da geht es auch darum, dass es durch die Apostel passiert. Also diese Autorität ist auch wichtig. Und ich würde sagen, auch das ist was wir uns schon mitnehmen können auch, das ist, ich glaube, ich will es nicht jetzt überbetonen von der Bibelstelle, kann man es nicht so festmachen, aber ich würde sagen, was man schon sagen kann, wenn jemand die Dinge, die Gott wichtig sind, nicht wichtig nimmt und eins davon ist Autorität und Leiterschaft, und wenn man das nicht wichtig nimmt und missachtet, dann stellt man sich auf jeden Fall selber in Hacksal, um das so auszudrücken. Okay. Aber was passiert dann, als sie die Hände auflegen? Es ist ganz klar sichtbar, was passiert. Was immer da passiert, es ist sichtbar. In Vers 18 steht, als Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld, weil er will dann dieselbe Fähigkeit haben. Das werden wir uns gleich anschauen. Aber im Prinzip, er sieht, dass was passiert. Okay? Und oft ist es so, wenn der Heilige Geist kommt, dann manchmal kommt das auf ganz ruhige Art und Weise. Und manchmal kommt er auch auf sehr sichtbare Art und Weise. Ja. Und Gott ist souverän und er darf das machen, was und wie er will. Okay, und er ist souverän und deswegen haben wir jetzt ein Problem mit der Art und Weise, wie Simon das Ganze jetzt angeht. Vers 18, als Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, und er macht es sehr diplomatisch, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Botschaft und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben wird. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Okay, ziemliche Zurechtweisung. Simon aber antwortete und sprach, bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich kommt von dem, was ihr gesagt habt. Nachdem sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück, wo die Verfolgung war, also wohlgemerkt, und verkündigten das Evangelium vielen Dörfern der Samaritaner, also quasi am Weg dorthin. Also was man hier sieht, also der Simon ist schon getauft, ja, vorher steht, er hat angefangen zu glauben, und trotzdem, da ist irgendwas faul, ja. Er hat irgendwas nicht begriffen, er hat was nicht verstanden. Nämlich, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, bei dem Simon ist Gott das Mittel zum Zweck. Ja? Und er selbst ist eigentlich der Zweck. Ja. Also es ist ganz verkehrt, weil wenn man versteht, was Gott für uns getan hat, wenn man das Evangelium versteht, dann wird genau diese Sache umgedreht. Und auf einmal sehe ich mich nicht mehr als Zweck und Gott als Mittel zu meinem Zweck, sondern ich sehe Gott als Zweck. Ja, er ist mein Mittelpunkt, er ist der Zweck. Und ich glaube, viele, wir haben wirklich, im Westen müssen wir so aufpassen als Christen, weil wir so leicht in dieses Denken reinfallen. Das, was ich am Anfang erwähnt habe, ja, wo unser Komfort so oft wichtiger ist, als dass wir sein Wort ausbreiten, ist ganz genau aus diesem selben Grund. Das ist deshalb, weil wir selbst wichtiger sind und Gott ist der Mittel zum Zweck, damit es uns gut geht. Wir rutschen so leicht in so eine Haltung hinein. Und das ist ganz verkehrt eigentlich. Wir wissen nicht, ob Simon durch die Zurechtweisung von Petrus ob er umkehrt, ja, ob er da wirklich umkehrt oder ob er einfach nur Angst hat, weil er hat natürlich schon verstanden, dass es Gott gibt und was Gott für eine Kraft hat. Vielleicht hat er nur aus Angst reagiert, weil er wollte nicht, dass Gott ihm quasi was tut. Und oft Menschen, die diese innerliche Sache noch nicht verstanden haben, dass Gott gut ist, dass Gott für uns ist und dass wir gern wollen, dass er unser Zweck ist, weil er gut ist. Ja? Leute, die diese Haltung nicht haben, die hören oft eine Zurechtweisung und reagieren nicht auf die Art und Weise, dass sie jetzt zu Gott kommen und das in ihrem Leben ändern, sondern die reagieren auf die Art und Weise, dass sie Angst haben vor Gott und irgendwie versuchen, es irgendwie recht zu machen, damit ihnen nichts passiert. Wir wissen nicht, wie der Simon letztlich reagiert hat. Aber was für uns wichtig ist, ist, wie wir reagieren. Und die Frage für uns alle ist, ist Jesus unser Zentrum oder ist er nur das Mittel zum Zweck? Ich habe vorher das eine Zitat von John Wimmer gelesen und ich möchte einen Ausschnitt von dem noch einmal lesen, als Erinnerung. Er sagt, statt des Rufes zur Herrschaft Christi und zum Eintritt in seine Armee, hören die Menschen ein auf das ego-gemünztes Evangelium. Komm zu Jesus, lass dir in dieser oder jener Not von ihm helfen, lass dir ein erfülltes Leben geben, schöpfe deine Möglichkeiten aus. Das ist nicht das Evangelium vom Reich Gottes, das Christus verkündigte. Wegen dem Evangelium, das Christus verkündigte, wegen diesem wahren Evangelium, dem Evangelium vom Reich Gottes. Wegen dem Evangelium singen wir, beim letzten Gottesdienst haben wir es gesungen, heute leider nicht, aber ich muss mit dem Anbetungsleiter reden, dass er vielleicht ein anderes Lied sich aussucht. Singen wir das Lied, ich würde alles tun, überall hingehen, für dich, Jesus, Retter. Was du getan, ja, am Kreuz, es gibt mir Sinn, mein Leben lege ich vor dich hin. Das ist das Evangelium. Alles, was weniger als das ist, ist nicht das Evangelium. Sondern Selbsttäuschung. Er hat alles, ich meine, der Schöpfer des Universums, der dem alles gehört, der unermesslich groß ist, hat alles hinter sich gelassen und hat alles gegeben für dich, um dich freizukaufen. Und er schenkt dir jetzt ein neues Leben. Und darum geht es beim Evangelium. Du gehörst jetzt vollständig ihm. Er hat dich freigekauft. Okay, das war jetzt die zweite Szene. Und jetzt schauen wir uns die dritte Szene an. Und jetzt geht es wieder um den Philippus. Ich werde jetzt nicht mehr die Bibelverse lesen, weil sonst wird es zu lang. Ich erzähle euch jetzt, was passiert, also in den Versen 26 bis 40. Zuerst einmal, ein Engel befiehlt dem Philippus, nach Süden zu gehen, was er auch sofort macht. Dort sieht er einen gottesgläubigen Kämmerer der äthiopischen Königin, der in Jerusalem war, um Gott dort anzubeten, unter den Juden, und der jetzt zurückreist nach Äthiopien. Und der liest auf seinem Weg in der Bibel, und zwar im Buch Jesaja, im Propheten Jesaja. Und in der Regel hat man laut gelesen in der Antike. Und also er liest laut in der Bibel. Und der Heilige Geist spricht zu Philippus, also wortwörtlich so, also der Heilige Geist spricht zu ihm und befiehlt ihm, dass er zum Wagen hingeht, was ziemlich mutig ist, weil das war, wie man in Österreich sagt, ein hohes Viech. Und also es hat schon Mut gebraucht, aber er macht es ohne zu zögern. Und er kommt mit ihm ins Gespräch und erklärt ihm, was Jesaja 53, was der gerade am Lesen ist, Jesaja Kapitel 53, was das bedeutet, nämlich, dass das eine Prophetie ist, die geschrieben worden ist vor langer Zeit über die jetzige Zeit, über Jesus, dass da die Rede von Jesus ist. Daraufhin kommt der Kämmerer zum Glauben an Jesus und er lässt sich taufen. Und als sie dann aus dem Wasser herauskommen, beamt Gott den Philippus weg und er findet sich wieder in einer Stadt, die heißt Ashdod, ein bisschen weiter im Norden. Und was macht er dann in Ashdod? Was glaubt ihr, dass er macht? Ja, wahrscheinlich hat er auch getauft, aber jedenfalls evangelisiert und dann danach wahrscheinlich getauft, ganz genau. Also sobald er sich in Ashdod auf einmal wiederfindet, evangelisiert er. Ich wäre gerne mal von Gott irgendwo hingebeamt. Okay, also ein paar Sachen. Was sehen wir da? Erstens mal, wir sehen Gehorsam. Ja? Ein Engel befiehlt ihm, er geht. Der Heilige Geist befiehlt ihm, er macht. Ja? Einfach Gehorsam. Der Philippus macht einfach. Sind wir bereit, gehorsam zu sein? Ja. Dann, wofür lebt der Philippus? Er lebt für Gott und sein Reich. Das sieht man auch ganz klar. Er will, dass das Reich Gottes hereinbricht und dass es sich ausbreitet. Und ich glaube, wir sehen auch, nicht direkt, aber indirekt natürlich, warum ihm das so wichtig ist, weil er Jesus liebt. Wofür leben wir? Ist die Frage. Warum tickt Philippus, wie er tickt? Warum ist der Stephanus so genial? Warum leben die Apostel so radikal für Jesus? Sind es irgendwelche Superhelden, irgendwelche speziellen Typen? Nein, überhaupt nicht. Es sind Menschen wie du und ich, die vom Evangelium ergriffen worden sind, die von Jesus ergriffen worden sind. Die singen, ich würde alles tun und überall hingehen für dich. Ja? Die sind einfach ergriffen von Jesus und vom Evangelium des Reiches Gottes. Und genauso ist es bei uns. Genauso ist es bei uns. Wir wollen nicht aus Angst gehorchen, wie vielleicht der Simon das dann getan hat. Wir wollen gehorchen, weil wir wissen, was er für uns getan hat und wer wir jetzt in ihm sind. Früher, sagt die Bibel, waren wir Sklaven der Sünde. Jetzt sind wir seine Erben, quasi Prinzen und Prinzessinnen im Reich Gottes. Wir sind sein Volk, wir gehören zu ihm, wir haben ewiges Leben. Wir haben diese Freude in uns. Wir gehören ihm und deshalb wollen wir ihm gehorchen, weil seine Liebe uns durchdringt. Seine Liebe für uns und für die Welt. In ihm finden wir unseren ganzen Wert und nicht in den Sachen, die er tut. In ihm. Seine Liebe durchdringt uns. Deshalb leben wir radikalen Gehorsam. Und ich glaube, manchmal erfordert es ein Umdenken. Vielleicht bei manchen von uns braucht es ein Umdenken von ich will, aber kann nicht, hin zu dir gehört mein Leben. Deiner Herrlichkeit gilt all mein Streben. Mein König, du bist es wert. Ich hätte wirklich dieses Lied singen sollen. Aber okay. Und es geht um Wort und Tat. Sprich durch mich. Wirke durch mich. Übrigens, wir haben in der Vineyard Linz so eine tolle Möglichkeit, um das einfach einzuüben. Ja? Also wenn wir auf die Straße gehen und mit diesem, zum Beispiel mit dem Was möchtest du tun? Und die Leute reißen sich irgendwas herunter, wie Mut. Und wir sagen, warum brauchst du Mut? Und sie erzählen uns das und dann bieten wir Gebet an. Und meistens wollen sie dann Gebet. In dem Moment kannst du das üben, dass Gott durch dich auf übernatürliche Art und Weise wirkt. Du kannst Gott fragen, vielleicht gib mir doch einen Eindruck, einen übernatürlichen Eindruck, damit etwas, was ich nicht wissen kann, warum die Person Mut braucht, zum Beispiel. Und dann kannst du es ins Gebet einfließen lassen und die Person wird unglaublich berührt sein und schockiert sein und merken, wow, da ist wirklich was dran, Gott ist da. Nur als ein Beispiel. Vielleicht ist eine Möglichkeit, für Heilung zu beten. Das sind die Möglichkeiten, die wir eigentlich schaffen mit den Dingen, die wir tun, damit du das einfach einüben kannst. Ja? Weil je öfter wir das üben, dass wir Gott durch uns wirken lassen, desto selbstsicherer werden wir darin, weil wir wissen, er tut es wirklich. Und dann, wenn du in deinem Arbeitsplatz irgendwem begegnest, wie jemand in der Vineyard Linz hat letzte Woche erlebt, dass jemand im Arbeitsplatz wollte konkret für etwas Gebet und hat dann ein sehr übernatürliches Wunder erlebt. Solche Sachen passieren, wenn wir bereit sind, dass Gott durch uns wirkt. Wort und Tat. Und wo wir Krankheit vorfinden oder andere Werke des Feindes, wollen wir, dass sein Reich hereinbricht. Damit seine Liebe greifbar und nah wird und Menschen ihm begegnen und unsere Freude an ihm wächst und die Freude der anderen Menschen an ihm auch wächst. Darum geht's. Und ich möchte euch bitten, jetzt aufzustehen und ich werde mit uns beten. Komm, Heiliger Geist. Herr, wir stehen vor dir und wir wissen, dass der Grund, warum wir stehen, du bist. Und wir fühlen uns oft so unfähig, wir fühlen uns oft fehl am Platz irgendwie. Aber wir wissen, dass du derjenige bist, der bevollmächtigt. Du bist derjenige, der befähigt. Du bist derjenige, der uns gereinigt hat und geheiligt hat und gerechtfertigt hat. Du bist derjenige, der alles für uns gegeben hat. Und wir sind dein Volk. Und wir sagen, du bist heilig und wir wollen für dich leben und für deine Sache leben. So komm, Heiliger Geist, und fülle uns und wasche uns und bevollmächtige uns. Mehr von dir, Herr. Ich möchte euch einladen, stehen zu bleiben noch. Wir wollen ein bisschen in seiner Gegenwart warten. Und es wird auch ein paar Worte geben.
Ja, bleiben wir in dieser Haltung.